Warum Produkte trotz Marktrecherche scheitern? Heute geht es darum, warum User Research was anderes ist als Marktprognosen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Mein Name ist Bernadette von Witten. Ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Und mit mir am Mikro sitzt Anselm Zebner. Er ist Gründer der EvolutCX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und 30 Mal schnellere Kundenbefragungen ermöglicht. So, Anselm, wir haben uns ja jetzt 2 Wochen lang nicht gesehen und gesprochen, weil ich ja auch ziemlich viel unterwegs war mit Trainings. Also ich habe paar Firmen besucht und da eben Trainings auch gehalten. Und da ging es auch oft eben so um das Thema Produktstrategie, Produktmanagement logischerweise, ne, die Entscheidung, wie wir denn jetzt auch entscheiden, was wir bauen. Ne? Also welche Features und Funktionen jetzt in so ein Produkt reinkommen oder nicht, oder auch auf einer höheren Ebene vielleicht sogar betrachtet die Entscheidung, ja, was wollen wir denn überhaupt bauen, welche Produkte wollen wir machen, welche nicht. Und da kam dann mal wieder so ein bisschen das Thema auch hoch, und es wurde auch dann offensichtlich in der einen oder anderen Übung, dass die Produktmanager wenig bis keine Ahnung haben von der Zusammensetzung ihrer Zielgruppe und auch von den tatsächlichen Problemen und Bedürfnissen derjenigen, die das Produkt dann auch final in der Hand haben und nutzen. Also so,
das ist ein Wahnsinn.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. So die Frage, was ist der Job to be done, der mit dem Produkt erfüllt werden soll? Ne? Was machen die da eigentlich damit? Oder wie läuft auch eigentlich deren Tag ab? Beziehungsweise wie läuft die Anwendung ab? Ja, und wir haben das natürlich auch besprochen und adressiert. Und dann war dann natürlich auch oft die Frage, wie kommen wir denn auch an den Anwender ran? Weil das sind jetzt in beiden Fällen, wo ich eben war, auch Unternehmen gewesen, die keinen direkten Zugang zum Anwender haben, weil sie vielleicht eine Komponente herstellen, die irgendwo von einem OEM integriert wird in das Produkt, oder wo die Produkte über Fachhändler, Zwischenhändler und so weiter vertrieben werden, ne? Wo dann derjenige, der es letztendlich in der Hand hat, gar nicht direkt bei dem Unternehmen einkauft, sozusagen.
Ja.
Und da das ja ein Thema ist, mit dem du dich ja beschäftigst, mit deiner Lösung, habe ich mir gedacht, komm, lass uns, da will ich heute mal mit dir drüber reden.
Und ich denke auch, das ist was ganz Natürliches, dass wir, also gerade in der B2B-Industrie, dieses Problem dauernd haben. Es ist vielleicht nicht immer allen so komplett bewusst, aber B2B sagt's ja schon im Namen. Also die einzigen, die Konsumergüter herstellen, das sind die einzigen, die nun in der Hinsicht gesprochene, einfache Zielgruppe haben, die sie einfach managen können. Ja. Und wenn ich mir das Problem nochmal genauer anschaue, dann ist es leider oft so, und auch bei uns sind ja über 100 Produktmanager, die jeden Monat hier mit Evolut, mit der Software arbeiten, und mit den Leuten haben wir auch alle Kontakt, ist, es passiert viel zu oft, dass sich Industrieunternehmen normalerweise fragen, wie viele Leute würden dieses Produkt kaufen? Und das heißt, die kommen entweder von einer Idee, von einem Technologiepush oder von wo auch immer diese Idee herkommt. Und dann ist das die Denkweise, die tatsächlich wirklich falsch ist, einfach herzugehen und zu sagen, ja, das Produktmanagement muss mal da den Bedarf abschätzen. Und das Bedarf ist mehr oder weniger hier, wir haben hier ein Konzept oder wir haben hier eine Lösung. Wie viele Leute werden das kaufen? Das ist
ja, das
definitiv kein User Research. Sorry. Ja.
Ja, das kenne ich auch, ne? Also das, genau, man hat eine Idee, ne? Und dann heißt es ja, das ist jetzt so der Produktvorschlag oder die Produkt. Manche fangen ja, bei manchen heißt es auch schon Produktvision, ne? Oder Product Idea. Und dann heißt, grobes Konzept. Und jetzt frag doch mal den Vertrieb und die Handelsvertreter in den einzelnen Ländern und die Niederlassungen und so weiter, wie viel sie davon verkaufen können. Und das ist auch für diejenigen, die am besten wird da noch eine Excel-Tabelle rausgeschickt.
Genau, damit der Vertrieb sich gleich committen kann.
Ja, genau. Und der Vertrieb, der macht es ja auch total gern. Ja, da kriegst du ja wahnsinnig viel Feedback dann zurück. Und keiner kann das auch irgendwie, also ist ja auch völlig klar, ne, woher soll man es denn wissen? Und dann wird auch auf Basis eigentlich von vorangegangenen Umsatzzahlen wird irgendwas abgeschätzt, was ja dann auch nicht so richtig zuverlässig und in die Zukunft gerichtet ist.
Wir gehen da noch mal ein bisschen tiefer rein. Also
ja.
Diese Methode ist eigentlich fast schon eine Garantie, dass es zu schlechten Produkten oder zu Produktflops wird. Weil das eine ist natürlich so eine Absatzprognose und je mehr Kollegen man einbezieht, desto mehr Meinungen hört man, desto mehr Commitment hat man vielleicht auch vom Vertrieb. Aber warum führt es denn zu schlechten Produkten oder Produktflops? Als erstes müssen wir auseinanderhalten, einfach mit einer Idee ins Haus zu fallen, ist kein User Research. Und wofür braucht man User Research im Vergleich zu einer Vertriebsprognose? User Research beschäftigt sich damit, wie bewegt der Anwender oder der Bediener oder der Integrator sich in seinem Arbeitsumfeld. Also Bernadette, du hast ja eben schon gesagt, Jobs to be done. Es geht nicht darum, ob jetzt dieses Produkt auch noch mit einem Titanmetall hergestellt werden kann oder ob dieses Produkt, weil das hatte bisher nur ein 13-Zoll-Display, ob das ein 17-Zoll-Display braucht, sondern man muss sich eigentlich viel mehr damit beschäftigen, was ist das Arbeitsumfeld der Leute, die damit tagtäglich arbeiten und was sind deren Probleme? Gibt es überhaupt einen Bedarf, etwas zu ändern? Und ist dieser Bedarf, also ist dieses Problem groß genug, dass für ein neues Produkt anders Geld ausgegeben wird? Und diese Fragen haben mehrere Dimensionen, weil ich muss erst den Nutzer verstehen. Dann muss ich das Problem des Nutzers verstehen. Und dann muss ich auch einschätzen, wie viele haben genau dieses Problem und ist dieses Problem groß genug, als dass dafür nicht nur Geld bezahlt wird oder mehr Geld bezahlt wird, weil jede Innovation kostet auch mehr Geld, sondern auch, dass der Kunde seine bisherigen Gewohnheiten ändert, weil wenn das alte oder wenn andere Produkte nicht schlecht sind, das muss ja einen Grund geben, sein Verhalten zu ändern. Mhm. Wenn ich hier nicht konsequent an dem Nutzer arbeite, also in vielen Unternehmen gibt es ja auch eine Anwendungstechnik, sondern mich nur mit dem Entscheider bespreche, dann kann es eben sein, dass dieses Produkt komplett an der Person vorbei ist. Ja? Und das ist erstmal, warum es zu einem schlechten Produkt führt, einfach nur eine Idee zu verfolgen. Ich habe hier die User-Research-Perspektive begründet. Die andere Perspektive, warum es zu einem Produktflop führen kann, einfach mit so einer Idee rauszugehen und zu sagen, die Länder sollen jetzt mal schätzen oder die Märkte, ist das klassische Thema Solution in search of a problem. Und man hat ja hier eine Lösung und man entwickelt nicht vom Bedarf ausgehend, sondern von der Lösung ausgehend. Und die Aufgabe von einer Person als Produktmanager ist ja erstmal zu hinterfragen, macht das überhaupt Sinn? Und wenn ich so sehr schon im Lösungsbereich bin, im Lösungsraum bin, dann hinterfrage ich mich gar nicht mehr grundsätzlich. Und hier gibt es zum Beispiel zwei, drei typische Argumente, die man hört, die aber keine gute Begründung sind. Zum Beispiel, wenn ein Produkt entwickelt wird, weil der Wettbewerb es tut. Ja, das Typische, der Wettbewerb hat eine bestimmte Broschüre rausgebracht, irgendwas im Katalog, und dann denkt man, sowas braucht man auch. Kurze Info an euch, liebe Produktmanager oder liebe Produktentscheider. Nur weil der Wettbewerb ein Produkt im Portfolio hat oder eine schöne Broschüre, heißt es nicht, dass dieses Produkt beim Wettbewerb auch erfolgreich läuft. Vielleicht hat er damit ganz viele Probleme oder er kriegt es gar nicht abgesetzt. Das wisst ihr nicht, wenn ihr ein Produkt entwickelt, nur weil es der Wettbewerb hat. Das Gleiche ist auch, wenn man sagt, ja, wir entwickeln mal so 10, 20 Produkte pro Jahr, aber 5 davon, von diesen 10, sind eher Portfolio-Komplementierung, Portfolio-Erweiterung. Die müssen wir halt machen, sonst werden die anderen Produkte nicht gekauft. Und das kann ein Argument sein, wenn ihr euch hinterfragt habt, wenn ihr euch sehr sicher seid. Aber es ist definitiv nicht so, dass man einen Zwang hat, das Portfolio zu komplettieren. Woher kommen denn oft diese Gedanken? Die kommen daher, wenn im Vertrieb Loss-Analysen gemacht werden und der Vertrieb Gründe nennen muss, warum er irgendwas nicht verkaufen kann. Und natürlich kann jeder im Vertrieb, im Außendienst ehrlich sagen, es lag an mir, ich war nicht nah genug am Kunden, ich habe den Kunden nicht verstanden. Das wird aber normalerweise nicht gemacht. Wenn man normalerweise Loss-Analysen macht, dann ist da auch viel falsche Information dabei, weil welcher Vertriebsmitarbeiter sagt schon mal ehrlich, ja, es lag an mir. Oft wird gesagt, der Preis war zu hoch oder uns hat folgendes Produkt im Portfolio gefehlt, das brauchen wir unbedingt, damit wir X auch verkaufen können.
Ja, ne, so ein Entwicklungsbudget hätte ich dann eigentlich auch mal ganz gern. Also ich meine, Ressourcen sind ja auch beschränkt und es geht ja auch nicht darum, irgendwas zu machen, sondern es geht ja darum, das Richtige zu machen, womit man dann auch erfolgreich am Markt ist. Und ich möchte gern, was du gesagt hast, nochmal aufgreifen, weil uns unterstreichen für unsere Hörer, weil du hast gesagt, Solution in search of a problem. Leute, das müsst ihr euch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich finde es ein super Ausdruck. Solution in search of a problem. Für so, ne, wir machen jetzt mal was und dann gucken wir mal, ob der Markt das haben will, ne? Und ob es dafür einen Markt gibt und ob der Kunde das dann auch gut findet oder der Anwender. Also wir brauchen User Research. Ne? Wir müssen den Kunden verstehen oder den Anwender verstehen, den Job to be done verstehen. Eigentlich von beidem, nicht nur vom User, ne, den Kunde auch, logischerweise. Also Kunde und Anwender haben unterschiedliche Perspektiven aufs Produkt. Wir müssen beide befriedigen sozusagen. Das heißt also, wir müssen auch den Job to be done von beiden verstehen. Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was der Job to be done ist. Das ist sozusagen die Überlegung, warum kauft oder nutzt jemand ein bestimmtes Produkt? Welchen Job hat er sozusagen zu erledigen, für den er ein bestimmtes Produkt oder ein Tool oder eine Beratung oder irgendwas hiren muss, also einstellen muss? Und also ganz grob gefasst, das ist hinter dem Job to be done, versteckt sich das dahinter. Also was soll erledigt werden? Was will der Kunde oder der Anwender für sich erledigen? Wann, Anselm, wann müssen wir denn jetzt User Research und auch Voice of Customer Research machen? Also ist es irgendwie, ist ja eigentlich eine kontinuierliche Sache, oder?
Ja, und ich möchte nochmal hier klarstellen, also ich bin ja gekommen von dem Gedanken, wenn man so arbeitet, dann führt es zu schlechten Produkten oder Produktflops, also wenn man nicht die Anwender befragt. Und habe dann begründet, warum User Research wichtig ist, aber auch, warum man eben nicht Solution in Search of a Problem, also warum man nichts machen will, nur um das Portfolio zu komplementieren. Man muss ja hier sagen, der Gedanke ist nicht schlecht. Der Gedanke, ich arbeite seit einer Weile in der Branche als ein Unternehmen und die Kunden haben sich bei mir gemeldet, haben gesagt, wenn ihr das so und so machen würdet, dann wären wir viel glücklicher oder ähnliches. Ja, man schnappt ja immer so ein paar Dinge auf, die notiert man und denkt, da müssten wir irgendwann für ein Produkt machen. Die Aufgabe als Produktmanager ist dann aber, als User Researcher, ist dann zu sagen, ja, wir haben erste Ideen, was ein Produkt sein könnte, aber von dieser Idee extrem zurückzutreten und erstmal das Problem zu erforschen, und zwar hypothesenbasiert. Ja, warum haben die denn das gefragt? Könnten die folgenden Bedarf haben? Und dann muss man erstmal fragen, sind deren Situationen? Man redet nicht, warum brauchen die dieses Produkt? Was sind deren Situationen? Was ist deren Job to be done? Ich sage das ganz bewusst, weil die Argumente, dass man mit einer Idee kommt, dass man dem Kunden zugehört hat, ist nicht falsch. Man muss es nur richtig aufrollen. Wie oft macht man das dann?
Dass man auch irgendwie quasi die Idee hat, ne, und dann verfolgt man sie und dann macht man, also das kriege ich auch oft wiedergespiegelt, ja, wir machen ja Analysen und wir machen auch dann eine SWOT und so weiter und das wird auch alles schriftlich festgehalten, aber in Wahrheit ist es eigentlich nur die Rechtfertigung und die Bestätigung dessen, was wir ohnehin schon vorgehabt haben. Also das wird gar nicht so in Frage gestellt, ne, die Idee. Und dann ist aber eigentlich Bullshit, Bingo.
Ja, das ist eine, es ist ja, ja, also warum passiert sowas, was du jetzt beschreibst, ist, weil die Leute gar nicht die Kapazität haben oder glauben nicht die Kapazität haben, näher am Kunden zu arbeiten. Und du hast ja auch gefragt, wie oft muss man sowas machen?
Ja, genau, weil muss man User Research machen. Ja.
Ganz ehrlich, du musst, wenn man mit einem neuen Produkt in der Ideen- und Konzeptionsphase ist, muss man damit anfangen, erstmal das Grundsätzliche zu hinterfragen und zu erarbeiten. Und dann ist es ein kontinuierlicher Prozess. Ich mache ein kleines Beispiel. Jeder hat wahrscheinlich jetzt eine Idee für ein neues Produkt im Kopf, was zum Beispiel spannend sein könnte. Du beginnst aber erstmal den Problembereich rauszufinden, was ist das Problem beim Kunden, beim Nutzer, beim Anwender. Und indem du erstmal nach deren Arbeitssituation dich erkundigst, sind es ganz andere Fragen, die du dem Kunden stellen musst, als wenn du schon ein bisschen weiter im Prozess bist und zum Beispiel fragst, ob eine Lösung wie A oder eine Lösung B das Richtige sein könnte zur Lösung des Problems. Und es gibt bestimmte Fragen und bestimmte Themen, die man herausfinden will, die man nicht so sehr vermischen sollte. Also das eine ist nämlich dieser absolute Fokus auf den Problembereich, auch wieder am besten mit dem Kunden. Das muss in einer anderen Phase sein, sonst lenkt man den Kunden ja schon mit der Frageweise auf ein Problem. Man muss diese Schritte voneinander trennen. Und deswegen ist es tatsächlich in vielen Phasen von der Ideation über die Prototypentwicklung sollte man gerade am Anfang sehr oft, sehr regelmäßig mit dem Kunden sprechen. Hierzu könnte man nochmal später ins Detail gehen. Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Wichtig ist, User Research ist eben nicht nur dieses Wort Analyse, wie Bernadette gesagt hat. Und da stellt sich jetzt eben die spannende Frage, warum wird das so selten gemacht? Ja? Und die Frage dahinter ist, wie kommt man an diese User ran? Also, weil es ist ja so, ein Gerät wird eben von jemand anders gekauft als die Leute, die es benutzen. Das kann in der Medizintechnik sein, die einen, die mit dem Röntgengerät täglich arbeiten, während die anderen das entscheiden. B2B ist ja immer kompliziert. Ich mache ein Beispiel von Küchenteilen. Da hat man eine Küchenfabrik, Küchenstudio, Monteur, Endkunde, alle entscheiden irgendwie mit. Und noch viel komplizierter wird es, also unsere Firma arbeitet ja sehr viel auch in der Bauzuliefererindustrie. Da hat man zwischen dem Produktmanagement, Leiter Produktmanagement, Vertriebsleitung, dann hier verschiedene Hierarchien, Außendienst, dann hat man nochmal den Großhandel, auch hier wieder mit unterschiedlichen Hierarchien, bis man dann zum Beispiel einen Handwerksbetrieb hat, der hat auch Entscheider, Meister bis hin zum normalen Gesellen oder Azubi. Das ist überall eine riesen Flüsterpost und hier habe ich noch gar nicht das Thema erwähnt, dass es ja auch OEM-Situationen gibt, also und Unternehmen, die halt zuliefern hier an der Stelle. Diese Problemdimension zwischen dem indirekten Vertrieb, aber auch den OEM-Situationen führen immer wieder dazu, dass die Produktmanager auf Herstellerseite Riesenprobleme damit haben, das User-Recruiting zu machen. Das heißt, bevor man überhaupt Interviews führen kann, muss man ja auch erstmal an die Leute rankommen. Und nach klassischer Denkweise müsste hier letztendlich der Produktmanager oder die Produktmanagerin über den Einkäufer den Kontakt zu den Usern suchen und der Einkäufer müsste im Prinzip unterstützen, die User zu suchen. Also hier Produktmanager geht an den Vertrieb ran, an den Großhandel, dann der Einkäufer und der Einkäufer fragt dann im eigenen Unternehmen nach oder ich mache jetzt mal das Beispiel von einem Krankenhaus, fragt hier bestimmte Schwestern, hey, wollt ihr denn hier bei einem User Research mitmachen für Medizinhersteller ABC, Medizintechnikhersteller ABC?
Ja.
Da könnt ihr euch ja alle vorstellen, das beginnt schon teilweise beim Vertrieb, aber insbesondere der Einkauf auf Kundenseite, die haben einerseits keine Motivation, so ein User Recruiting für User Research zu machen und andererseits gar keine Kompetenz, weil die ja gar nicht wissen, wofür das wichtig ist, wie man die Leute triggert, dass die bei sowas gerne mitmachen. Das heißt, wenn ihr als Produktmanager, Produktmanagerin in der Industrie solche Flüsterpass-Situationen habt, seid euch einfach bewusst, ihr könnt nicht über diesen ganzen Pfad erwarten, dass dann da irgendein Einkäufer oder irgendein Abteilungsleiter für euch das User-Recruiting macht und dass dann die E-Mail-Adressen oder Telefonnummern von diesen Anwendern, von den Usern über diese ganze Flüsterpostkette, über den Vertrieb oder Großhandel weitergereicht werden an euch. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, da ist ja dann, komm, da fällt mir jetzt noch ein, vielleicht auch oftmals so das Thema Compliance auch noch, was in den Unternehmen da nur aufkommen kann und so, ne? Also die Incentives dafür, dass so ein OP-Personal oder Krankenhauspersonal an so einer Studie mitmacht oder an einer Befragung mitmacht und dürfen die das annehmen und ja, also machen wir nochmal ein ganz anderes Fass auf.
Ja, also das ist riesig.
Long story short, es ist irgendwie kompliziert und gleichzeitig wenig erkenntnisreich und ergiebig. Sofort.
Ja, man kann ja auch sagen, das kennt ihr auch von jeder Abteilung, ein Abteilungsleiter hat so viele interne, externe Themen, dass die im Krankenhaus sagen, ja, in meiner Abteilungsbesprechung kann ich jetzt nicht auch noch 10 Minuten dafür aufwenden, für unseren Gerätehersteller ABC auch noch User rekrutieren, damit die mal befragen können.
Ja, ja, weil es ja dann vielleicht auch ihre Arbeitszeit ist. Ja, genau.
Jetzt haben wir so den Theorie, also ein bisschen das Problem beschrieben und das ist ein Riesenproblem, weil ihr ansonsten scheiß Produkte macht. Also wo dann die Leute, die Anwender darüber fluchen. Und wir machen in unserem Podcast ja auch immer einen Theorieteil. Hier haben wir zwei Anstöße. Mit dem ersten will ich mal anfangen. Warum ist es denn wichtig, selbst wenn ihr indirekt im OEM-Bereich tätig seid, wirklich User Research zu machen? Und das kann ich jetzt an der Stelle nicht komplett ausbreiten, weil dazu gibt's im Internet genug Quellen. Aber ich mache mal ein Beispiel von einem Hersteller, der irgendwelche Verbindungsteile herstellt, die dann meinetwegen später in Zügen oder Schiffen eingesetzt werden. Wo man auch wirklich denkt, ja, das ist ja beinahe wie Key-Account, jeder kennt jeden, die Anforderungen kommen ganz klar vom Ingenieur für diesen Zug oder für dieses Schiff. Das mag so sein, aber wenn zum Beispiel bei der Wartung ganz andere Leute im Einsatz sind und die dann jedes Mal fluchen, weil sie die Verbindungstechnik nicht genug gewartet bekommen, repariert bekommen, ausgetauscht bekommen, dann entstehen bei diesen Zügen oder Schiffen riesengroße Reparaturkosten und dann kommt es später dann doch wieder vom Anwender zum Entscheider, weil die Kosten teuer sind. Ja? User Research ist einfach die Experience heutzutage mit dem Produkt, ist arg gekoppelt damit, wie der Wert des Produkts empfunden wird. Und wenn zum Beispiel die Anwender das Produkt nicht verstehen, dann kann das ja auch in seinem ursprünglichen Produktnutzen gar nicht so sehr verwendet werden. Also der Gedanke vom Ingenieur, dass der Anwender immer genug Schulung für das Produkt macht, um das Produkt schließlich doch zu verstehen, das ist ein großer Irrtum. Also ich denke da gerade nochmal an, das hattest du in einem anderen Podcast-Folge, Bernadette, das Beispiel von, wo war da, dass der Powerknopf für ein Gerät an so einer versteckten Stelle war.
Unten im Eck, ja.
Dass jeder, also dass das Produkt nie ausgeschaltet wurde, sondern immer mit Standby gearbeitet wurde. Das zeigt mir mal, dass User sich nicht so sehr damit beschäftigen, wie sich der Ingenieur am Anfang ausgedacht hat. Und damit ist die Wichtigkeit von User Research, also das sollen nur mal so 2, 3 kurze Hinweise gewesen sein. Ein anderer Punkt.
Da vielleicht auch als Praxistipp, wenn es jetzt, ne, wenn bevor du als Produktmanager mit dem Vertriebler redest über User-Anforderungen oder was sich die Kunden und Anwender wünschen, was deren Probleme sind, bevor du da mit dem Vertriebler redest, ist, glaube ich, besser, aus meiner eigenen Erfahrung, mit dem Servicetechniker zu reden. Und es, bevor man mit dem Vertriebler mitfährt im Auto, die Kunden besucht, ist es erkenntnisreicher, mit dem Servicetechniker mitzufahren.
Mhm.
Nur mal so als Impuls und Inspiration für euch, als Praxis-Hack.
Also du hast jetzt schon Servicetechniker angesprochen, aber ganz kurz, das Thema Buying Center Bernadette, was bedeutet denn das und wer gehört da am Ende, also was sollte ein Produktmanager über sein Buying Center wissen?
Ja, ne, also warum jetzt Buying Center? Also es geht ja darum, auch wenn du jetzt User Research, Voice of Customer Research betreiben willst, dass ja erstmal auch im Grunde die Klarheit verschaffen musst, wie sich denn jetzt auch so eine Zielgruppe zusammensetzt. Also was gibt's denn da auch noch für Rollen? Und eben ein typisches Konzept im B2B-Produktmanagement, B2B-Marketing auch, ist, sich das Buying Center anzuschauen. Das Buying Center bedeutet, also es ist quasi ein Gremium, das über den Kauf eines Produkts entscheidet. Und in diesem Gremium, das kann, also das muss jetzt auch gar kein offizielles Gremium in dem Sinn sein, ne? Das kann auch ein inoffizielles Gremium sein, dass sich, aber es sind halt einfach 5 Rollen da drin, die relevant sind, und die es sich lohnt, näher anzuschauen und zu verstehen. Und die erste Rolle ist natürlich der User. Also sprich derjenige, der das Produkt am Ende nutzt und in der Hand hat. Dann zweite Rolle ist der Buyer. Also der das Produkt einkauft. Im Prinzip die Einkaufsabteilung auch, ne? Die haben ja auch irgendwo eine Entscheidungsmacht oder eine einfach einen gewissen Einfluss darauf, welches Produkt jetzt gekauft wird oder nicht. Die haben auch ein Interesse daran. Die haben auch einen Job to be done zu erledigen. Dann gibt es den Decider als die dritte Rolle, also den Entscheider, der letztendlich eben die Kaufentscheidung trifft. Also vielleicht ist das Management oder die Geschäftsleitung eben, ne? Also derjenige, der sozusagen die Unterschrift unter den Kaufvertrag setzt. Und ja, der hat auch einen Job to be done, ne? Und er hat auch ein Interesse an dem Produkt. Und dann gibt's noch 2 weitere interessante Rollen, an die man vielleicht nicht immer so gleich sofort denkt. Und deswegen sind sie aber nicht weniger wichtig und auch interessant. Und die vierte Rolle ist eben der Influencer. Also der Entscheidungsbeeinflusser. Gibt es also jemanden in diesem Gremium, ne, oder in diesem Kontext, in der Zielgruppe, der die Kaufentscheidung positiv wie negativ beeinflussen könnte? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die IT-Abteilung, wenn es um irgendwelche software-relevanten oder netzwerk-relevanten Themen geht. Ne? Die IT-Abteilung, die nutzt das Produkt nicht, die entscheidet auch nicht über das Produkt, aber die IT-Abteilung hat da auf jeden Fall was damit zu tun, wenn das irgendwo in die Netzwerkumgebung mit integriert werden soll.
Oder sie wird gefragt, ja. Also ja, das hängt wirklich von jeder Situation ab und das sind nicht alles offizielle Rollen.
Ja.
Aber das ist wichtig, dass ihr das bei euch einfach bedenkt und dass ihr euch von diesem Buying Center einfach komplett bewusst seid.
Genau, da muss man auch manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Wer denn da jetzt wirklich damit gemeint ist, in meinem Kontext, in meiner Zielgruppe? Und die fünfte Rolle noch, um das noch abzuschließen, ist der sogenannte Gatekeeper. Das ist eben jemand, ja, der darüber entscheidet, also wie so ein Pförtner, ob jetzt die Information durchgeht oder nicht oder ob man an bestimmte Rollen eben rankommt oder nicht. Also klassisch könnte man sich vorstellen, dass es die Vorstandsassistenz ist, ne, oder die Geschäftsleitungsassistenz ist, die natürlich darüber entscheidet, ob man als Vertriebler in dem Fall oder Produktmanager an den Decider, an den Entscheider rankommt oder nicht. Also, ne, wer filtert die Informationen?
Mhm.
Genau. So.
Also, was wir hier besprochen haben, genau, also schaut euch gerne die Theorie zu User Research an, zum Buying Center. Es sind nicht immer nur die, mit der der Vertrieb von eurem Unternehmen spricht. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir so ein bisschen in den Lösungsteil und hier drehen wir es ganz anders. Also vorher hatten wir ja drüber gesprochen, man muss User Research tun, das ist das Problem eins. Und das andere ist, wie kommt man überhaupt, also das Problem, dass man überhaupt so schwierig an die User rankommt. Und da fange ich diesmal ein bisschen anders an, indem wir uns fragen, was gibt es denn überhaupt für eine Lösung dabei, die richtigen User für User Research zu rekrutieren, weil die ja nicht so sehr bekannt sind wie zum Beispiel die Ansprechpartner des Vertriebs. Und jetzt sage ich mal ganz klar, ganz offen, ihr müsst lernen, an den Gatekeepern oder an denen, mit denen ihr euer Unternehmen bisher Kontakt hatte, vorbeizuarbeiten. Also es gab mal eine Weile lang, da hat man gesagt, wir machen Single Point of Contact für unsere Kunden und so weiter. Aber das bezog sich immer meistens auf Service und auf Qualität im Service, im Vertrieb. Hier, wenn ihr User Research machen wollt, wenn du User Research machen willst, dann müsst du tatsächlich an deine User rankommen, ohne dass dann da die ganzen Kollegen oder Flüsterpost-Leute dazwischen sind, weil, wie vorher im Problemteil schon ausgeführt, zum Beispiel der Einkäufer oder die Einkäuferin beim Kunden, die haben keine Zeit, kein Interesse und keine Motivation. Die wissen auch nicht, wie man User befragt oder die User rekrutiert und dann an euch weitervermittelt. Die haben da nicht die Argumente. Und deswegen, selbst als OEM, muss man meinetwegen die Maschinenbediener des Roboters finden, die man da hat. Oder als Medizintechnikhersteller muss man selber ein Panel aufbauen von Krankenschwestern. Oder als Bauzulieferhersteller muss man selber auch die Anwender der Werkzeuge finden oder der Produkte, die irgendwo verbaut werden. Und das ist ein extrem schwieriger Weg. Das ist ein starker Invest, den man da machen muss, um die Leute zu rekrutieren. Ein Weg kann natürlich sein, über Service zu gehen, über die Kontakte, die man hat. Also Bernadette hat ja vorher die Servicetechniker.
Ja.
Manche Unternehmen haben auch Schulungen oder Anwendungstechniker. Das Problem ist hier immer, die Konversationen zur Schulung und mit der Anwendungstechnik, die sind an anderen Momenten, als dass du im Produktmanagement die Leute befragen musst. Das heißt, langfristig müsst ihr euch eine Datenbank oder eine Adressdatenbank von den Kontakten aufbauen, von den Usern, die ihr befragen könnt. Und es gibt User, die haben darauf keinen Bock und es haben andere, haben darauf Bock. Und das ist tatsächlich eine der Kernaufgaben, die wir von Evolut neben der Software auch für viele unserer Kunden übernehmen. Und ich kann an der Stelle sagen, wir haben monatelang an der Methodik gearbeitet und gefeilt. Wir bei Evolut, wir machen das auch über Online-Recruiting, also über Anzeigen, dass wir die richtigen Leute finden, weil man ansonsten sehr lange zu Fuß laufen musste, um an diese Leute, die bei irgendwelchen Kundenunternehmen irgendwo angestellt sind, zu finden. Die kriegst du ja nicht übers Telefonverzeichnis oder über die Zentrale, weil die ja entweder zum Beispiel bei unseren Kunden typischerweise irgendwo auf irgendwelchen Baustellen unterwegs sind. Aber du kriegst sie teilweise als Privatperson, weil sie gerne in ihrem Beruf arbeiten. Mhm. Und als Privatperson reagieren die auf Anzeigen, die man macht. Aber als Privatperson lassen die sich auch über Freunde werben, Freunde finden. Das sind ja so zwei, drei Sneaks, um dir einen kleinen Einblick in unsere Methodik von Evolut zu geben. Ja, wir machen tatsächlich Online-Social-Media-Anzeigen, weil man da ein richtig großes Projekt aufsetzen muss. Ja. Wenn ihr dazu nähere Fragen habt, könnt ihr euch gerne auch mal mit uns als Evolut auseinandersetzen. Auf jeden Fall muss jedes Unternehmen seine eigene Methodik auch entwickeln, wenn man es nicht über uns als Evolut macht, um an die Anwender ranzukommen. Weil die nicht einfach zu finden sind. Ihr dürft euch aber nie auf die Leute verlassen, die bei euch in der Prozesskette drin sind. Selbst der Außendienst hat oft keinerlei Interesse oder wenig Interesse, aber keine Zeit und auch keine Kompetenz darin, Leute für User Research zu finden, weil der Außendienst ganz klar darauf incentiviert ist, zu verkaufen an die Entscheider.
Ja, ne? Und um es jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie so auf den Punkt zu bringen oder zusammenzufassen. Also es geht wirklich nicht darum, irgendwie Ideen zu sammeln und Lösungen zu sammeln. Alle, die jetzt vielleicht schon mal bei mir im Training waren, die lachen jetzt gleich, wenn ich sage, es geht nicht darum, Unterhosen zu sammeln, sondern es geht darum, Produkte mit Mehrwert zu gestalten und zu entwickeln und die wirklich auch ein Problem lösen. Und das setzt voraus, dass man eben das Kunden- und Anwenderproblem kennt. Und ein Satz, den ich auch immer im Training sage, ist, ne, wir erreichen unsere Ziele als Unternehmen, indem wir unseren Kunden und Anwendern dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und also ist jetzt klar, ne? User Research ist wichtig. Jetzt ist es auch so, User Research ist kein Projekt, ne, das man mal macht, so wenig wie Marktanalyse auch kein Projekt ist, das man mal macht. Klar, am Anfang noch von einer Produktentwicklung spielt es eine größere Rolle, aber wenn ihr erst dann anfangt, euch mit Usern und Customern und so weiter zu beschäftigen, wenn der Vertriebler mit der Wettbewerbsbroschüre und dem neuen Feature des Wettbewerbs herumwedelt und sagt, wir brauchen das auch, ne? Oder die Geschäftsleiter mit der Wettbewerbsbroschüre rumwedelt und sagt, wir brauchen das auch. Wenn ihr erst dann anfangt, dann ist es halt auch zu spät. Ne? Und es ist
dann hast du auch keine Argumente.
Genau, dann hast du keine Argumente, dann bist du auch einfach nur Erfüllungsgehilfe als Produktmanager und kein Gestalter. Da musst du dir echt überlegen, was du sein willst. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also ne.
Man darf nicht zu spät da anfangen, war im Prinzip das Thema, wenn der Vertrieb schon mit der Broschüre kommt, weil du als Produktmanager ja fast ständig Themen hast, die du widerspiegeln musst und rückspiegeln musst mit den Anwendern, um das Produkt stetig zu entwickeln und um in der internen Diskussion auch da dabei zu sein. Ja? Wenn du erst in der Situation anfängst, die Leute zu rekrutieren, dann das dauert bei manchen 6 Monate, bis sie dann Leute zusammen haben. Ich kenne Unternehmen, die sagen, sie haben 3 Jahre gebraucht, um sich ein einigermaßen gescheites Kundenpanel aufzubauen.
Ja, genau. Also es braucht Zeit und es braucht vor allem auch Geld. Ne? Du hast gesagt, heavy invest. Ja, aber Leute, ich denke, es ist es wert, ne? Weil wir können nichts mit einem Unterhosenberg anfangen, beziehungsweise mit einem Portfolio, was nicht performt, ne, was letztendlich nicht. Also die Frage ist, wie oft können wir uns das leisten, dass Produkte entwickelt werden, die ja auch lange Lebenszyklen, also lange Entwicklungszyklen haben und wo wir dann hinterher feststellen, naja, das verkauft sich ja gar nicht. Also wie oft kann man das als Unternehmen machen? Nicht so oft. Und sich dann selber in die Tasche zu lügen, sozusagen, sich so ein bisschen selber zu veräppeln, damit zu sagen, ja, da waren wir halt dem Markt voraus. Ja, sicher. Ne? Also genau, aber um jetzt hier auch zum Ende der Podcast-Folge zu kommen, was sind jetzt eben die Next Steps für dich ganz pragmatisch? Was kannst du tun? Und da wäre zunächst mein Tipp, wenn du darfst gleich, da wäre mein Tipp erstmal, okay, gewinn Klarheit über deine Zielgruppe. Und wer setzt sich da, wer gehört da alles dazu? Und dann überleg mal, wo man diese Leute treffen könnte. Ne? Wo könntest du sie rekrutieren? Und vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, an diese Leute dann ranzukommen letztendlich. Vielleicht sind sie auch irgendwo in deinem Umfeld. Und dann ist es doch ein erster Schritt Ja, ein erster Schritt, sich zu überlegen, okay, wen kann ich heute anrufen?
Ja. Das ist schon der erste, auch von Next Steps, also schon wirklich sehr gut. Aber es tut mir leid, ich will da nochmal ein bisschen zurück zu diesem Lösungsansatz, weil wir haben besprochen, ich habe ein bisschen erklärt, wie Leute rekrutiert werden müssen. Warum muss man erst rekrutieren? Weil es so lange dauert in diesem Bereich. Und wenn man jetzt überlegt, dass man dauerhaft in einem bestimmten Bereich Produkte entwickelt, was ist die Lösung dafür, dauerhaft auch User Research zu machen? Da gilt es erstmal, dass ihr bei euch im Unternehmen, dass du da ein Problembewusstsein entwickelst, weil wenn du im eigenen Unternehmen erstmal sagst, Leute, wir haben da ein Problem, und dann kann das Management auch Investitionsentscheidungen treffen und sagen, ja, stimmt, krass, haben wir bisher noch nicht gemacht. Dann kann man da auch erstmal Geld investieren und Zeit, damit man hier auch die Leute Anwender befragen kann. Warum ich das so explizit sage, ist der Grund, warum es bisher oft so schlampig gemacht wird oder, wie Bernadette sagt, so mal mit so einer SWOT-Analyse, so eine Feigenblatt-Analyse, ist, weil die meisten Produktmanager es nicht nebenher schaffen. Also muss man das ein bisschen größer aufziehen. Es gibt zwei Industrieunternehmen, die haben auch schon User Researcher geschaffen als Jobrollen. Aber es bleibt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn man nicht um dieses Thema kämpft. Und wenn man dann sieht, wie viele Zielgruppen verschiedene Unternehmen auch haben, dann muss man ehrlich sagen, ihr kommt nicht drum herum, das auch ein bisschen professionell aufzuziehen, ob es jetzt eine Datenbank ist oder eine Excel-Liste oder ähnliches. Ihr müsst auf jeden Fall diese User, die ihr einmal gewonnen habt, die schwierig zu gewinnen sind, professionell so managen, dass ihr die nicht verliert und im nächsten Jahr irgendwie wieder ganz von vorne anfangen müsst. Das ist ganz wichtig. Ja, also nicht umsonst gibt es natürlich am Ende auch ein Unternehmen wie Evolut, die ein Tool entwickeln. Wir entwickeln ein Tool, wo man quasi so ein professionelles Panel-Management und Kontaktmanagement haben kann, um sich seinen digitalen Kundenbeirat aufzubauen. Eventuell könnt ihr es auch anders versuchen. Es ist mir wichtig, bleibt dauerhaft dran, schafft im eigenen Unternehmen eine Awareness dafür. Ansonsten wird es immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und damit legt ihr dann immer die Grundlage für den nächsten Produktflop.
Ja.
Neben dem ersten Konzept, wie Bernadette sagt, was sind noch Next Steps? Auch mal hinterfragen, wo hattet ihr denn zuletzt mal User befragt? Oder vielleicht sind zuletzt auch manche Produkte gefloppt, weil ihr da keine Anwender befragt habt. Das kann man auch bei aktuellen Entwicklungsprojekten machen, die vielleicht schon seit 2 Monaten irgendwie in der Bearbeitung sind, jetzt nicht in den letzten Schritten vom Marktlaunch, aber davor, um zu sagen, vielleicht müssen wir hier nochmal in die Recherche gehen, vielleicht müssen wir hier nochmal User Research machen. Das kann hier auch sehr gut helfen. Ja, und am Ende natürlich die obligatorische Werbeblock, weil ohne diesen Bedarf an User Research würde es die Firma Evolut nicht geben. Meldet euch gerne bei mir, um da mal ein kostenloses Erstgespräch zu machen. Wie können wir euch bei dem Thema Aufbau eines User Research Panels helfen?
Ja, das kann ich auch nochmal unterstreichen, weil ich finde, ihr habt da eine echt coole und pragmatische Lösung auch entwickelt. Und es ist das Geld einfach wert, ne? Also Zeitinvestment und auch natürlich das Geldinvestment wert, da fundiert vorzugehen.
Ja, letztendlich entwickeln wir Produkte, die sollen über 10 Jahre, 20 Jahre 700.000 Euro, 1 Million oder mehrere Millionen Euro pro Jahr machen. Und das ist eigentlich das, was, also es geht nicht nur um die Zeitersparnis, sondern dass ihr überhaupt an die Leute rankommt, weil so 10 Millionen als Unternehmen zu verdienen oder nicht zu verdienen, da hängen schon viele Jobs dran.
Ja, ne, ich glaube, Erfolg ist ja irgendwie auch kein Zufallsprodukt, sondern etwas, was man generiert, was man auch provoziert sozusagen. Ne? Und das ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man die richtigen Dinge tut und nicht irgendwas. Ja, nur weil man die Idee da hat und es irgendwie cool findet. Sind auch einfach nicht alle Ideen gut. Das sind ja auch, deswegen ja. Scheitern ja auch so viele Startups, weil die meisten Ideen einfach Schrott sind und sie nicht vom Kunden her gedacht sind. Ja.
Ja, und das ist völlig okay, wenn viele Ideen Schrott sind, wenn man die so oft genug mit dem Kunden iteriert, weil man eben eine Kontaktbasis hat und die Kunden leicht fragen kann. Wenn du 1000 Ideen, schlechte Ideen hast, dann kommst du dann auf die gute. Aber wenn du 6 Monate brauchst, um mal mit Kunden zu sprechen, dann kriegst du halt auch nicht keine Iterationen hin.
Bevor wir jetzt ins Plaudern kommen, Anselm, es hat mich jetzt total gefreut, heute mit dir mal wieder zu sprechen und vor allem auch über dieses echt spannende Thema zu sprechen. Ich denke, wir werden das bestimmt nochmal fortsetzen irgendwann. Danke fürs Zuhören an dich und bis bald, Anselm.
Bis bald, Bernadette. Ciao.